Freitag, der 26. September 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich und das sind unsere Themen. Richterwahl geklappt, Regierungskrise verhindert. Der Deutsche Bundestag hat gestern im zweiten Anlauf 3 neue Richter fürs Bundesverfassungsgericht gewählt. Wir sprechen gleich darüber mit Roland Tichy, Herausgeber von Tichys Einblick. Für die Ukraine war es eine erfreuliche Woche. US-Präsident Trump hat seine Einstellung zum Krieg in der Ukraine fundamental geändert. Was steckt hinter dieser Kehrtwende? Und wie ernst sind die Berichte über NATO-Luftraumverletzungen zu nehmen? Darüber rede ich mit dem früheren Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Dann schauen wir in den Nahen Osten. Etliche Länder haben in den letzten Tagen einen künftigen Staat Palästina formell anerkannt, darunter wichtige Industrieländer. Außerdem bereitet die EU-Kommission Sanktionen gegen Israel vor, wegen des Vorgehens der Armee im Gazastreifen. Wie wird das in Israel alles aufgenommen und welche Chancen hat die viel diskutierte Zwei-Staaten-Lösung überhaupt? Das sind die Themen im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann. Dass über vielen Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz sinnbildlich die Regenbogenfahne weht, das ist bekannt. Schon die Kleinsten sollen die Vielfalt verinnerlichen. Da lesen Drag Queens in Kitas aus Büchern vor oder es gibt abgedunkelte Räume, in denen sich die Kinder gegenseitig erforschen sollen. Regelrecht erschütternd sind aber queere Bilderbücher, in denen die Kinder dazu aufgefordert werden, sich mit ihren Genitalien zu beschäftigen. Dazu hören Sie ein Gespräch mit der früheren Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin Professor Carla Etschenberg. Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Der Deutsche Bundestag hat gestern im zweiten Anlauf 3 neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Sie heißen Günther Spinner, Ann-Kathrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger. Damit wurde eine erneute Krise der schwarz-roten Regierungskoalition verhindert. Anfang Juli war die Richterwahl ja noch kurzfristig abgesagt worden, weil absehbar war, dass die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf bei der Unionsfraktion durchfallen würde. Sie zog dann ihre Kandidatur zurück. Nun also eine neue SPD-Kandidatin und die Wahl hat geklappt. Über die Bedeutung dieser Wahl spreche ich mit Roland Tichy, Journalist und Herausgeber des Print- und Online-Magazins Tichys Einblick. Hallo, Herr Tichy.
Hallo.
Wie wichtig war diese Wahl für die Regierung Merz?
Für die Regierung Merz war sie sehr wichtig, weil sie wollte demonstrieren, dass sie ohne die AfD im Parlament eine Mehrheit organisieren kann. Und dafür hat sie sich die Unterstützung der Linken geholt. Und das hat vordergründig geklappt. Und daneben gab es eine kleine Ohrfeige, denn der Kandidat der CDU-CSU, der Richter Spinner, hat die wenigsten Ja-Stimmen und die meisten Nein-Stimmen erhalten. Also man hat die CDU auch noch ordentlich verhöhnt. Das kommt davon, wenn man auf Knien zu Linksradikalen rutscht, dann wird einem das nicht gedankt. Aber vordergründig hat eben Merz sein Ziel erreicht. Er hat sich im linken Lager angedient und wurde wenigstens dafür belohnt.
Und die Unionsfraktion hat also diesmal mitgespielt. Heißt das, dass Frau Emmenegger aus Sicht der Union eine bessere Kandidatin war als Frau Brosius-Gersdorf? Oder hat man nur nicht so viele Informationen über sie gehabt im Vorfeld?
Über Frau Emmenegger gibt es wenig zu sagen. Sie stammt natürlich aus dem geschlossenen linken SPD-Club. Sie ist eine reine Parteijuristin, ist allerdings öffentlich nicht sehr stark aufgefallen. Sie ist ja in Rheinland-Pfalz großgezogen worden, von der dortigen Landesregierung politisch großgezogen worden. Und sie ist nicht so pointiert wie Frau Brosius-Gersdorf. Frau Emmenegger ist eine linke Juristin, die auch davon spricht, dass das Bundesverfassungsgericht Politik machen soll. Das ist ja die Idee der SPD, dass sie keine parlamentarische Mehrheit mehr hat, will sie eben eine Richtermehrheit haben und über das Bundesverfassungsgericht mit den rot-grünen Richtern jetzt ihre Positionen durchziehen. Aber Frau Emmenegger ist ja auch das kleinere Problem. Das größere ist Ann-Kathrin Kaufold, eine extrem linke Richterin mit Vorstellungen, dass eben wir Bürger entmündigt werden sollen, weil wir ja zu blöd sind, von unserem souveränen Recht der Wahl einer Regierung und eines Gerichts davon müssen wir abgehalten werden. Frau Kaufold vertritt ja die Theorie, dass eine elitäre Minderheit mit autoritärem System grüne Positionen durchzusetzen vermag. Und dazu gehört natürlich auch die Feindschaft zum Kapitalismus, wie sie das nennt. Das heißt, wir haben hier eine extrem linksradikale und eine gemäßigt linke Richtertruppe jetzt, und das wird lustig.
Wenn, wie Sie sagen, Ann-Kathrin Kaufold solche linksextremen Positionen vertritt und das bekannt war vor der Wahl, warum hat die Unionsfraktion trotzdem für sie gestimmt?
Naja, der Mut der CDU reicht halt nicht. Also die CDU hat gewissermaßen den ganzen Mutvorrat, den sie für eine Legislaturperiode angehäuft hat, im Fall Brosius Gersdorf schon ausgegeben und ist jetzt ein mutloser Mehrheitsbeschaffer für linke Positionen. Und so ist es halt. Das muss man in der Demokratie akzeptieren, dass die CDU den Schulterschluss mit der Linken sucht, mit Grünen und SPD sowieso, aber jetzt eben auch ganz offen versucht, notwendige Mehrheiten mit der Linken erneut herzustellen. Das hat sie ja bereits vorgeführt bei der Abschaffung der Schuldenbremse und bei der Maximierung der Staatsverschuldung und jetzt auch bei einem anderen wichtigen Element unserer gesellschaftlichen Ordnung, nämlich bei den Bundesrichtern. CDU koaliert offen mit der Linken.
Wir hier beim Kontrafunk haben aus der Unionsfraktion gehört, dass dort die ca. 60 neuen Abgeordneten Angst hatten, dass eine gescheiterte Richterwahl die Regierungskoalition sprengen würde und sie sozusagen um ihre gerade erworbenen Mandate fürchteten. Was hören Sie aus der Fraktion?
Naja, das sind so Vermutungen über Motivationen. Natürlich klebt jeder Abgeordnete, der gewählt ist, jetzt an seinem Sitz. Da ist die geforderte Gewissensentscheidung, die im Grundgesetz steht, natürlich dann zweitrangig. Da entscheidet das Budgetinteresse, das Einkommensinteresse. Aber natürlich glaubt man eben, es nur mit den Linken machen zu können. Man hat ja wieder auch die AfD ausgegrenzt. Also andere Machtoptionen will man gar nicht mal probieren, gar nicht diskutieren. Und dann muss man natürlich sagen, es gibt eine unausgesprochene schwarz-rot-stasi-rote grüne Koalition in Deutschland, die die wichtigen Entscheidungen dieses Landes trifft. Das muss man wissen. Damit muss man kalkulieren, wenn man zukünftige Entscheidungen in Deutschland bewerten will.
Hat die Regierungskoalition, um mal was Positives zu sagen, jetzt nach dieser geglückten Richterwahl endlich mal Ruhe und kann richtig Politik machen?
Nein. Das hat sie nicht, denn sie hat ja ein Fass aufgemacht. Sie hat ja nicht nur mit den Linken gestimmt, sie hat ja auch, das hat ja Klaus Rüdiger May bei TE sehr sauber herausgearbeitet, sie hat auch etwas weiteres geopfert, nämlich die Sauberkeit des Wahlvorgangs. Man ist ja davon ausgegangen, dass die drei Richter der Reihe nach gewählt werden, Spinner, Kaufold, Emmenegger. Das wurde aber durchbrochen, dieses System. Es gab nur einen Stimmzettel. Da musste man dann ankreuzen, wie man da akzeptiert. Das heißt, man konnte seine Stimme nicht taktisch einsetzen und mal gucken, wer wählt den Herrn Spinner und wählen wir dann auch Frau Kaufold. Sondern die CDU hat sich dem linken Wunsch unterworfen mit diesem Paketlösung. Und das Ergebnis ist, Herr Spinner hat nur 424 Stimmen gekriegt, Frau Kaufold 440 und Frau Emmenegger 446. Das heißt, die Linke im Parlament hat gezeigt, dass sie gemeinsam mehr Macht hat und die CDU niederstimmen kann, wenn es denn sein muss. Das sieht man auch bei den Gegenstimmen. Herr Spinner hat ja 178 Gegenstimmen gekriegt. Das sind mehr als die 151 AfD-Abgeordneten. Das heißt, mit anderen Worten, hier haben aus der Koalition der Linken heraus, hat man den Finger gehoben und gesagt, CDU, werd nicht zu frech, unterwerf dich, damit ihr eure schönen Abgeordnetenpensionen weiterhin verzehren könnt.
Die AfD-Fraktion hatte ja die Abstimmung im Falle Günther Spinner auch freigegeben für ihre Abgeordneten.
Was heißt freigegeben? Entschuldigung, sind Abgeordnete mit Handschellen gezwungen, irgendwas zu wählen? Sie sind ihrem Gewissen verantwortlich und das Gesetz sieht vor, dass sie in diesem Fall geheim wählen. Was ist damit freigeben? Es ist mittlerweile Usus, dass man sagt, die Abgeordneten sind Fingerpuppen der Fraktionsführung. Aber wir Journalisten müssen das nicht übernehmen, finde ich.
Es war eine geheime Wahl, also man weiß nicht so genau, wer für wen gestimmt hat. Aber beim Kandidaten Günther Spinner haben ja Linke und Grüne im Vorfeld angekündigt, ihn nicht zu wählen. Damit ist ja klar, dass Günther Spinner nur mit Hilfe der AfD ins Amt gekommen sein kann. Wird das jetzt in Berlin wieder zu großen Diskussionen führen oder wird die Regierungskoalition eher versuchen, darüber hinwegzugehen und nicht viel Aufhebens zu machen?
Herr Spinner hat 424 Stimmen erhalten. 178 Nein-Stimmen. Wenn man davon ausgeht, dass die AfD 151 Bundestagsabgeordneten hat, dann ist er nicht mit deren Stimmen gewählt worden. Es ist also alles so, wie man sich's wünscht. Er ist nur gewählt worden mit Hilfe von Linksradikalen aus der Stasi-Linken und von SPD und Grünen. Das kann man natürlich nicht auseinander definieren, aber Herr Spinner brauchte die Stimmen der Linksradikalen und jetzt muss man wissen, alles hat seinen Preis und in der Politik auch.
Haben die Brandmauerparteien das Bundesverfassungsgericht jetzt nach dieser Wahl so zusammengewählt, dass es klappen könnte mit einem angestrebten AfD-Verbot?
Ich glaube, wir sind dem AfD-Verbot einen großen Schritt näher gekommen. Denn jetzt ist ja klar mit den beiden linken Richterinnen, den Parteirichterinnen, dass nicht mehr nach Grundgesetzüberlegungen entschieden wird, sondern nach elitären Vorgaben, was wir zu wählen haben oder noch wählen sollen dürfen. Aber es gibt auch andere Punkte, die jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit, das ist der Preis, den die CDU zu zahlen bereit ist, dafür, dass sie die Stimmen wenigstens ein paar gekriegt hat aus dem linken Lager. Sie wird jetzt dabei sein, die Erbschaftssteuer zu verschärfen und die Vermögenssteuer zu verschärfen. Also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und AfD-Verbot, das ist das Paket, auf das sich vermutlich die CDU mit den Linken geeinigt hat.
Was ist insgesamt von einem so zusammengesetzten Bundesverfassungsgericht noch zu erwarten? Sind wir da möglicherweise auf dem Weg in eine Richterrepublik?
Naja, das hat ja Frau Emmenegger schon erklärt und Frau Kaufold auch. Frau Emmenegger will Richterpolitik machen. Frau Kaufold erklärt ganz klar, dass es die Aufgabe des Gerichts und anderer Institutionen ist, die Bevölkerung in die richtige Richtung zu lenken. Also eigentlich hatte das Bundesverfassungsgericht die Aufgabe, die Bürger, also uns Bürger, vor einem übergriffigen Staat zu schützen und darauf zu achten, dass diese Begrenzungen des übergriffigen Staats nicht aufgelöst werden zu Lasten der Bürger. Das wird jetzt umgedreht. Das Bundesverfassungsgericht ist jetzt die Institution, die das Grundgesetz so ändert, wie die politischen linken Eliten dieses Landes es wünschen. Und das werden wir eben erleben an den Punkten, die ich genannt habe, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, AfD-Verbot und dann natürlich auch in anderen, also meinetwegen jetzt bei der WHO-Verordnung, wonach ja auch hier wieder die Bürger und Grundrechte jederzeit eingeschränkt werden können. Also es ist jetzt ein Gericht gegen die Freiheit.
Über die gestrige Wahl von 3 neuen Richtern für das deutsche Bundesverfassungsgericht sprach ich mit Roland Tichy, Journalist und Herausgeber von Tichys Einblick. Herzlichen Dank.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche eine spektakuläre Kehrtwende beim Thema Ukraine-Krieg vollzogen. Bisher war er ja der Meinung gewesen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht mehr gewinnen kann und dass Präsident Zelensky deshalb bereit sein müsse, auch Territorien aufzugeben, um zu einem Frieden zu kommen. Nun schrieb Trump am Dienstag auf seiner Online-Plattform Truth Social, Russland sei nur ein Papiertiger mit wirtschaftlichen Problemen und die Ukraine könnte nach seiner Einschätzung das gesamte von Russland besetzte Gebiet zurückerobern und vielleicht sogar noch darüber hinausgehen, wenn sie von den Europäern unterstützt werde. Was bedeuten diese Aussagen Trumps? Wie ernst sind sie zu nehmen? Und was hat es mit den täglichen Meldungen über angebliche oder tatsächliche Verletzungen des NATO-Luftraums durch russische Flugzeuge oder Drohnen auf sich? All das besprechen wir jetzt mit dem früheren Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Schönbach, nach einem Treffen mit Volodymyr Zelensky bei der UNO in New York hat Donald Trump plötzlich eine 180-Grad gedrehte Meinung zum Ukraine-Krieg. Die meisten Beobachter hat das überrascht. Sie auch?
Also in der Deutlichkeit, wie er es dann nachher auf Truth Social, seiner eigenen Plattform, und so wie es natürlich auch andererseits dann immer wieder zitiert wurde, in dieser vermeintlichen Eindeutigkeit, war es schon überraschend. Man muss das wirklich als Dreiklang verstehen oder vielleicht sogar als Vierklang. Einerseits das, was er in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung gehalten hat, dann das Truth Social. Dann hatte er sich ja mit Volodymyr Zelensky getroffen und gleichzeitig gab es auch noch Gespräche zwischen den Außenministern Lavrov und Rubio. Ja, doch, das ist etwas überraschend. Allerdings, auch wenn ich durchaus ein Trump-Unterstützer bin, man muss immer aufpassen, in der nächsten Woche kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Sind diese neuen Aussagen Donald Trumps vor allem eine Botschaft an Putin gewesen?
Ganz bestimmt. Innenkommunikation ist immer Außenkommunikation. Außenkommunikation ist Innenkommunikation. Er hat natürlich auch in Richtung von Putin gesprochen. Er hat Richtung seiner eigenen republikanischen Partei gesprochen. Da gibt es ja auch durchaus Menschen, die manche Dinge anders sehen. Ich denke aber zum einen, das wird auch sicherlich noch ein bisschen mehr rauskommen als das, was wir bisher gehört haben über das Gespräch der beiden Außenminister der Russischen Föderation Amerikas. Da geht es um alle möglichen Normalisierungen. Das korrespondiert auch natürlich auch viel mit dem, was Trump und Putin in Alaska besprochen haben. Er hat ja, Sie haben es ja gehört, der gesagt, auf die Frage, ob er dann immer noch Vertrauen zu Putin habe, das müsse er ihn nochmal in einem Monat fragen. Ich schätze, dass dazwischen auch noch Gespräche laufen mit Putin, auch manchmal Gespräche, die uns nicht zu Ohren kommen.
Wenn Trump bei dieser Meinung, die er jetzt zum Schluss geäußert hat, bleibt, was würde das bedeuten für die europäischen Staaten, die bisher schon viel Geld in die Unterstützung der Ukraine gesteckt haben?
Das bedeutet vor allem, und da ist der Mann schlau genug, das bedeutet, dass die Europäer noch mehr bezahlen. Sie hatten ja so zitiert, Sie können sich vorstellen, dass die Ukraine eben die besetzten Gebiete und im Zweifelsfall darüber hinaus noch wieder erobern können, wenn denn die Unterstützung der Europäer. Das ist natürlich auch ein Hinweis, den wir ja nach dieser Geschichte hatten mit der Europäischen Union oder auch die Amerikaner, ja gesagt, von wegen, sie sind bereit dazu, auch mit Waffen zu unterstützen. Allerdings müssen die gekauft werden von den Europäern. Und die können sie dann, ich sage es jetzt mal ein bisschen lax, dann weiter verschenkt werden an die Ukraine. Das heißt, da stehen natürlich ganz erhebliche Rüstungs- und Geschäftsinteressen. Insofern kommt doch ein riesen Geldpaket auf sie zu.
Steigt durch diese Kehrtwende Donald Trumps auch die Kriegsgefahr weiter für uns in Mitteleuropa?
Wenn die Vereinigten Staaten jetzt gesagt hätten oder der Präsident, jetzt wollen wir uns auch dahingehend auch selbst mit Eigenleistung, sprich auch im Zweifelfall mit Truppen unterstützen, dann wäre das nochmal eine ganz andere Form der Eskalation und der Sorge. Ich denke einfach nur, dass tatsächlich er aus Enttäuschung, zweifelsohne, ist er durchaus eher ein emotionaler Mensch, der schneller reagiert. Ich denke schlichtweg, dass er aus Enttäuschung jetzt nochmal, und Sie haben es ja gerade angedeutet, mit einer Kommunikation in Richtung Moskau das gesagt hat. Dazu kommt ja noch die Aussage, Russland sei ein Papiertiger. Das halte ich für eine ziemlich unglückliche Aussage, denn das hatten wir schon bei Barack Obama, als damals von der Regionalmacht zu sprechen und dann eine ganz andere Form von Provokation, die er dann auch auf der anderen Seite bringt. Also ich glaube nicht an eine höhere Kriegsgefahr, aber wenn Amerika umschalten sollte und selbstständig dann nochmal eintritt in diese Rüstungsspirale und selbst von sich aus nochmal gibt, dann gibt es vielleicht nochmal eine Eskalation des Krieges.
Wie schätzen Sie das insgesamt ein, die Aussage Donald Trumps, dass die Ukraine durchaus die Kraft haben könnte, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, vollständig, wie er sagte? Stimmen Sie dem zu? Hat die Ukraine diese Chance?
Wir gehen ja immer vom Status quo aus, der da heißt, die ukrainischen Streitkräfte plus die Unterstützung der Europäer können sie halten. Denn ich denke, wir müssen auch mal ganz ehrlich uns machen und schauen auf die Truppen und auf die Bewegungen der Truppen im Frontverlauf über die verbleibenden letzten 2-3 Jahre. Das sind ja wenige Kilometer nach vorne und zurück. Da wird mal an der einen Stelle wird mal ein wenig durchgebrochen. Auf der anderen Stelle wird wieder zurückgenommen. Das große Problem für die russischen Streitkräfte war, dass im Angriff sie erhebliche Verluste gehabt haben, weswegen sie auch insgesamt wenig sich nach vorne bewegen konnten Richtung Westen. Umgekehrt, wenn es also das, was Trump jetzt andeutet, dass ja nur mit massiver Unterstützung geleistet werden kann und am Ende des Tages müssen das Truppen on the ground schaffen, alles ist möglich, nichts darf ausgeschlossen werden, aber ich kann es nicht erkennen. Wir haben es gesehen, das ist ja die große Ankündigung war einer Offensive auf der ukrainischen Seite, die ist dann auch stecken geblieben. Ich denke einfach, dass das jetzt mit dem Status quo nicht hinausgeht. Ich halte diese Aussage von Trump mit Blick auf die aktuelle Situation für unrealistisch.
Die Ukraine hat ja auch selbst zu wenige Soldaten. Das würde also ja auch bedeuten, dass sie nicht nur mit Geld und Waffen von den Verbündeten unterstützt werden müsste, sondern auch mit Soldaten?
In der Tat, ja. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Nun vergeht ja zurzeit kein Tag, ohne dass irgendein NATO-Land Luftraumverletzungen oder andere Angriffe vermeldet, für die man Russland verantwortlich macht. Erst gab es Drohnen über Polen, dann Drohnen über dänischen und norwegischen Flughäfen, russische Kampfjets im estnischen Luftraum und nun auch noch ein russisches Militärflugzeug, das die deutsche Fregatte Hamburg in der Ostsee überflogen hat. Für welche dieser Vorwürfe gibt es denn harte Belege, dass es tatsächlich so passiert ist und dass es auch tatsächlich Russland war?
Das Erste, was in einem Krieg stirbt oder in einer Auseinandersetzung, Konflikt, ist die Wahrheit. Aber wenn man die Einzelaspekte durchgeht, wir erinnern uns an diese 19 oder wie viele Drohnen es waren, die in den polnischen Luftraum eingetreten sind. Ich las dann, und mehr haben wir ja auch nicht, dass das ja offensichtlich Drohnen waren, die aus Styropor mit ein paar Latten zusammengezimmert waren. Also eben nicht wie hier auch von deutscher Seite von Kampfdrohnen gesprochen worden, die ein taktisches Ziel gehabt hätten. Das war falsch. Das ändert natürlich nichts daran, dass der polnische Luftraum verletzt worden ist. Ob die von Russland, so wie die dann beschrieben wurden für uns als einfacher Zuschauer, ob die dann tatsächlich diese Tausende von Kilometern überschreiten konnten, um tief ins polnische Hinterland zu gelangen, das halte ich doch mal für fraglich. Das andere war dieses in Rumänien dann dazu noch die Störung angeblich des GPS, des Fliegers von Frau von der Leyen. Also das halte ich alles für stark übertrieben. Da geht es auch stark um Propaganda. Es geht um russische Propaganda, es geht um ukrainische und europäische Propaganda. Und das Konkreteste, was wir kennen, ist in der Tat der Überflug über die Fregatte Hamburg. Da ist immer so eine Sache, was ist verboten, was tut man? Wenn Sie frei im Seeraum über ein amerikanisches Schiff wegfliegen, dann begeben Sie sich in eine echte Gefahr. Ich will nicht sagen, dass deutsche Marine das nicht auch könnte, aber da ist noch eine größere Zurückhaltung. Das ist in der Tat eine Provokation. Ich sage mal ganz lapidar, das tut man nicht. Das ist auch eine Absprache untereinander, weil es eben zu gefährlichen Situationen führen kann. Anders verhält es sich, wenn es darum geht, den Einflug der russischen Maschinen auf dem Weg nach Königsberg, also Kaliningrad, Wodowia, heißt hier diese estnische Insel, wo es da zu einer tatsächlichen Verletzung des estnischen Luftraums kommen konnte. Der ist sehr eng. Ich bin da selbst schon mal mit dem Schiff durchgefahren, als ich Kommandant war. Darüber, der Luftraum ist natürlich auch international. Dass es da dazu gekommen sein könnte, ist sicherlich richtig. Aber die Regularien auch der Vereinten Nationen sind da eindeutig. Die Tatsache, dass man einen Luftraum verletzt, das soll nicht passieren, das darf nicht passieren, das muss auch angemahnt werden. Aber wenn sich ein Flugzeug sich nicht in sichtbarer, eindeutiger Absicht eben einem militärischen Ziel nähert, um da gegebenenfalls einen taktischen Angriff zu fliegen, dann ist das nicht abzuschießen. Dann wäre das in diesem Falle auch nicht in Ordnung. Es wäre in diesem Falle auch eine Straftat. Das heißt, diese beiden Flugzeuge sind auf gerader Fluglinie, so habe ich es jetzt überall erfahren. Ich habe auch so eine oder andere Quelle, hat man ja auch noch hinein, die bestätigt haben, die sind gerade hingeflogen auf dem Weg nach Kaliningrad und nicht Richtung Tallinn geflogen. Das hat die estnische Regierung jetzt auch schon erklärt. Also, es ist passiert, aber ich denke, das darf man nicht überbewerten.
Nun kommt ja auch wieder die sogenannte russische Schattenflotte mit ins Spiel. Ein russisches Frachtschiff soll sich zur Zeit des Drohnenvorfalls von Kopenhagen an der Einfahrt zum Öresund befunden haben und dort unregelmäßige Manöver gemacht haben. Das schreibt die Zeitung Berlingske. Ist das jetzt reine Spekulation oder gibt es dafür irgendwelche Belege?
Natürlich könnte das, was auf dem Flughafen passiert, auch von See aus kontrolliert durch Drohnen geschehen sein. Das kann man zweifelsohne nicht ausschließen. Das kann natürlich alles hybride Konfliktführung sein, um eben den Westen auszutesten. Wir wissen ja von Hackerangriffen aus Russland. Aber wenn man was tun will, dann muss man eben auch Möglichkeiten finden, eben einen Nachweis zu führen. Wir wissen zum Beispiel neben der Schattenflotte, dass Schiffe, russische Schiffe, kleinere, in deutschen Häfen, in dänischen Häfen, anderswo gewesen sind, die liegen dort lange Zeit zur Überholung, zu Reparaturen. Und die haben immer auffällig viele Antennen gehabt. Man hat also dort immer erwarten können, dass es praktisch Aufklärungseinheiten auf diesen Schiffen gab, um zu überprüfen, was geht rein, was geht raus, fahren da Militärschiffe vorbei und so weiter. Das alles gehört eben mit zur Aufklärung. Und jetzt muss sich natürlich irgendeiner bald mal überlegen, was kann man dagegen tun? Und es gibt ja Möglichkeiten, diese Schattenflotte einzudämmen. Die muss man natürlich dann auch einfach wahrnehmen.
Europäische Politiker fordern ja nun harte Antworten gegenüber Russland bei Provokationen. Donald Trump rief sogar dazu auf, russische Kampfjets in solchen Fällen abzuschießen. Man hat den Eindruck, dass beide Seiten, also die NATO und Russland, sich gegenseitig langsam immer mehr hochschaukeln. Wie gefährlich ist das?
Also das ist es zweifelsohne. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn es tatsächlich zu einer regelmäßigen Verletzung kommt, dann ist es ein ganz hartes Signal, ein Flugzeug mit Bemannung, also da sitzt ja jemand drin, abzuschießen, der im Zweifelfall tot ist. Wir haben das vor einigen Jahren erlebt, als die Türkei russische Flugzeuge abgeschossen hat. Das kann ganz erhebliche Folgen haben. Aber wenn der Westen den Eindruck hat, das nimmt Überhand, man muss jetzt ein Stoppsignal setzen, dann muss man so weit gehen. Das muss man aber parallel dazu flankieren mit der Diplomatie. Man muss sagen, hier, jetzt ist hier Schluss, wenn ihr das nächste Mal hier einfliegt. Dann muss euch klar sein, wir werden schießen. Und dann wird das auch deutlich. Erinnern Sie sich an die innerdeutsche Grenze, da war es ein absolutes No-Go, dass man den Luftraum verletzte. Man muss Russland aufzeigen, bis hierhin und nicht weiter. Ihr habt euch das jetzt geleistet mehrere Male. Wenn ihr hier nochmal rüberkommt, dann schießen wir. Wenn wir nicht frühzeitig ein Stoppschild setzen, ja, dann kann es noch viel schlimmer werden.
Geht es bei den vielen Berichten über diese angeblichen oder tatsächlichen Provokationen vielleicht auch mehr darum, der eigenen Bevölkerung in den NATO-Staaten die Notwendigkeit der Aufrüstung plausibel zu machen?
Natürlich. Und ich meine das, was ich vorher meinte, von wegen die Wahrheit stirbt als erstes. Das ist alles Propaganda. So wie was von Russland kommt, wenn man sich die Mühe macht, auch mal russische Kriegsblogger zu lesen oder mal in die russisches Fernsehen zu gucken, einigermaßen die Sprache spricht oder Übersetzung, dann sieht man ja auch, dort wird starke Propaganda gemacht. Dort wird nach innen kommuniziert, so wie bei uns ebenfalls nach innen kommuniziert wird. Ich würde noch einen Schritt weiter hinausgehen, und zwar kann man sich bei, aus der Perspektive der Europäer, natürlich auch mit der Kommunikation Richtung Washington versuchen, durch dieses ständige Wiederholen, selbst wenn die kleinste Drohne irgendwo kommt, wieder erneut ist ein Luftraum verletzt worden, um immer wieder auch aufzuzeigen den Amerikanern, stay with us, stay at our side, also bleibt bei uns und seht, was die Russen Schlimmes tun. Um die Amerikaner, insbesondere Donald Trump, der ja jetzt nicht nur im Verdacht, sondern tatsächlich auch tatkräftig den Eindruck vermittelte, dass er Putin durchaus als einen veritablen und auch respektablen Partner sieht, wieder aus dieser vermeintlichen Umklammerung zu lösen und ihn auf die Seite der Europäer zu holen. Es gibt leider darüber hinaus eben nicht solche Menschen und Politiker, die so besonnen sind, wie wir mal einen Helmut Schmidt hatten, der natürlich sagte, okay, es gibt auf der einen Seite eine klare Kante zu fahren, aber gleichzeitig Diplomatie sprechen zu lassen. Hier gibt es nur, also zumindest in meiner Wahrnehmung, das sind ja die klassischen Namen, ob das Strack-Zimmermann sind oder Kiesewetter, wie sie alle heißen, mit massiven, auch verbalen Angriffen da zu arbeiten. Es geht nicht ohne Diplomatie, aber wir müssen auch Stärke zeigen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es bei uns oben irgendwann mal einschlägt.
Über Donald Trumps Kehrtwende in Sachen Ukraine-Krieg und die angeblichen oder tatsächlichen russischen Provokationen im NATO-Luftraum sprach ich mit dem früheren Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Frau Hand.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. In dieser Woche ist der Westen ein ganzes Stück von Israel abgerückt. In New York gab es eine sogenannte Zwei-Staaten-Konferenz, auf der mehr als 30 Staatschefs und Außenminister einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas forderten und neue Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost. Große westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Kanada oder Australien, aber auch kleinere wie Belgien, Malta und Luxemburg verkündeten ihre Anerkennung für einen Staat Palästina. Italiens Regierungschefin Meloni warf Israel vor der UN-Vollversammlung vor, im Gazastreifen ein Massaker unter Zivilisten anzurichten. Und die EU-Kommission wirbt gerade bei den EU-Ländern für ein, wie sie selbst sagt, robustes Sanktionspaket gegen Israel. Über all das wollen wir reden mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Heumann, in den letzten Tagen gab es international eine regelrechte Anerkennungswelle für einen künftigen Staat Palästina. Ist das ein heftiger Schlag ins Gesicht für Israel oder wie geht man dort damit um?
Es ist ein Schlag ins Gesicht der Regierung und eigentlich des Landes. Wobei ich möchte vielleicht gleich zu Beginn sagen, dass während sich die Welt für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt, ist eigentlich die Begeisterung für eine Zwei-Staaten-Lösung sowohl in Israel als auch bei den Palästinensern sehr gering. Es gibt keine Mehrheit dafür. Aus ähnlichen Gründen eigentlich. Erstens ist das gegenseitige Misstrauen enorm. Das muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Nach Terrorwellen in Israel und nach dem Krieg jetzt in Gaza und dem Angriff der Hamas im Oktober 23 versteht sich das von selbst, dass das Misstrauen gegenseitig gewaltig ist. Die Angst vor einem Staat Palästina ist in Israel sehr hoch aus Sicherheitsgründen. Man muss sich vorstellen, wenn das käme, dann würden Palästinenser sehr nahe am internationalen Flughafen von Tel Aviv stehen, dem Ben-Gurion-Flughafen. Das wäre sehr ungemütlich für die Offenheit des Landes. Also man könnte dann unter Umständen weder ein- noch ausreisen, wenn die Palästinenser das wollen, die dort sehen. Das ist etwa wie wenn man auf dem Uetliberg in Zürich steht und auf der anderen Seite Küsnacht. Das wäre etwa die Distanz. Also das wäre ungut, wenn dort ein Feind steht.
Allerdings stehen die Palästinenser ja jetzt auch schon dort.
Genau, aber sie sind streng überwacht von den Israelis. Also die israelischen Soldaten, die haben das ziemlich genau im Griff. Und diese Woche haben sie ein Raketenlager entdeckt. Die Raketen haben wohl einen Zweck, auf Israel geschossen zu werden. Für Israel ist das eine ungemütliche Vorstellung. Und die Palästinenser sagen sich, na, man hat uns schon so viel versprochen. Und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Das auf beiden Seiten ist die Begeisterung für eine Zwei-Staaten-Lösung sehr gering.
Nun gab es in dieser Woche diese Anerkennungswelle für Palästina. Was haben denn diese Erklärungen ganz praktisch für Folgen?
Eigentlich keine. Es ist erstens mal ein Symbol der Welt für die Palästinenser, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht allein. Es ist ein Symbol auch für die Isolation Israels, weil Israel diese Zwei-Staaten-Lösung nicht will. Es ist auch nicht klar, welche Bedingungen die Palästinenser erfüllen müssten. Also sicher ist, dass die Israelis mit dem Krieg in Gaza aufhören müssten, aber unklar ist, was müssen die Hamas in Gaza, was müsste die als Vorleistung erbringen. Es wurde zwar erwähnt, Freilassung der Geiseln und Entwaffnung und Abdanken, also quasi keine Kontrolle mehr in Gaza ausüben, aber das ist alles sehr vage. Deshalb kann man eigentlich nicht mehr als ein Symbol dahinter sehen. Zudem ist unklar, was das für ein Staat sein soll. Also wo sollen die Grenzen verlaufen? Da gibt es verschiedene Vorstellungen, die sich zum Teil widersprechen. Wer kann das überhaupt regieren? Also die Regierung in Ramallah, der Palästinenser, die ist sehr schwach. Kommt hinzu, dass die Feindschaft zwischen der Fatah in der Westbank und der Hamas im Gazastreifen, die ist abgrundtief. Vor einigen Jahren, da gab es einen Bürgerkrieg in Gaza, als die Hamas die Macht übernahm und dann die Fatah herauswarf. Da wurden einige hundert getötet, Palästinenser von Palästinensern getötet. Im Moment kann man sich nicht vorstellen, dass die je in nächster Zeit, dass sie wieder gemeinsam ein Land regieren oder dass sich die Hamas unter die Kontrolle der Fatah stellt. Das ist im Moment nicht absehbar.
Ist denn die immer wieder erwähnte Zwei-Staaten-Lösung irgendwo konkret schriftlich beschrieben worden?
Mehr als einmal. Das begann schon in den späten 30er Jahren und diese Teilungspläne wurden von den Arabern und später von den Palästinensern immer wieder abgelehnt. Das letzte Mal, dass es konkret war, war 2007. Ehud Olmert, als er Premierminister war, hat den Palästinensern praktisch die ganze Westbank angeboten. Ich sage praktisch, etwa 95%. Und die restlichen 5%, da hätten die Palästinenser einen Gebietsaustausch, eine Kompensation bekommen. Weiterhin hätten sie Jerusalem, also Ostjerusalem, als Hauptstadt bekommen. Aber die Palästinenser haben das abgelehnt, weil sie wollen alles und sie haben auch Angst vor Kompromissen.
Gab es aus Ihrer Sicht verpasste Chancen, die die Palästinenser nicht ergriffen haben, um einen eigenen Staat zu bekommen?
Es gab mehrere Chancen, die sie verpasst haben, und zwar über Jahrzehnte. Der ehemalige Außenminister Abba Eban hat man gesagt, die Palästinenser verpassen nie eine Chance zu verpassen. Das war schon vor einigen Jahrzehnten, das hat sich aber nicht geändert.
Und weshalb verpassen die Palästinenser so viele Chancen? Was meinen Sie, steckt dahinter?
Weil sie eigentlich nicht bereit sind, einen Kompromiss einzugehen. Also beginne mal bei der Hamas, die akzeptiert den Staat Israel nicht, also kann sie auch eine Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren, weil sie akzeptiert nur einen Staat, den ihren. Das ist der eine Grund. Ein weiterer Grund ist, dass der Abbas damals Angst hatte, einen Kompromiss einzugehen, weil das innenpolitisch nicht populär war und sehr umstritten war und immer noch ist.
Israel sagt nun, die Anerkennung Palästinas durch so viele westliche Staaten zum jetzigen Zeitpunkt sei ein Geschenk für die Hamas. Andererseits sind diese Staaten, die jetzt diese Anerkennung ausgesprochen haben, keine Unterstützer der Hamas. Und sie haben es auch mit einer anderen Intention getan, nämlich auf einen Waffenstillstand hinzuwirken. Das heißt, sehr viele Staaten in der Welt wollen, dass Israel und die Hamas sich an den Verhandlungstisch setzen und über einen Waffenstillstand sprechen. Wie steht Israel dazu?
Israel fordert die Freilassung der Geiseln und die Entwaffnung der Hamas. Das ist das eine. Das wurde von einigen Staaten auch gesagt, aber der Druck ist eindeutig auf Israel, dass sie mit dem Krieg aufhören, und zwar bedingungslos, also quasi am liebsten schon morgen. Und es ist unklar, welche Gegenleistung von der Hamas gefordert würde. Man darf nicht vergessen, die Hamas hat den Krieg am 7. Oktober 2023 begonnen mit einem Angriff auf Israel, und die Armee der Hamas ist zwar besiegt, aber gibt immer noch Hamas-Zentren in Gaza, die gefährlich sein könnten.
Nun gibt es Vorwürfe, dass im Gazastreifen Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Menschen hungern und auch verhungern könnten, wenn nicht bald mehr Lebensmittel reinkommen und die Kämpfe aufhören. Die Regierung Netanyahu scheint das kalt zu lassen. Wie steht die israelische Gesellschaft dazu?
Also erstens muss ich sagen, dass die Empathie für die Palästinenser in Israel sehr begrenzt ist. Das hängt wieder mit dem Punkt zusammen, den ich eingangs erwähnt habe, der brutale Übergriff der Hamas am 7. Oktober. Und das war traumatisch aus mehreren Gründen für die israelische Bevölkerung. Und das ist nach wie vor ein Trauma. Das wird im Westen, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Die Intensität dieser Erfahrung damals, die wird auch in den Medien täglich wiederholt und an Beispielen gezeigt, wie brutal die Hamas damals vorgegangen ist. Die Hamas werde nicht als Freiheitskämpfer angesehen, sondern einfach als Terrorbande. Deshalb ist die Empathie mit dem, was in Gaza vor sich geht, sehr begrenzt. Kommt dazu, dass die Medien viele Bilder aus Gaza nicht zeigen oder nur ganz so quasi Luftaufnahmen, wo man den Schaden quasi so makromäßig sieht, also nicht im Detail. Die Individuen, die darunter leiden, kommen praktisch nicht zu Wort in den Medien. Das heißt, die Israelis haben kaum Gelegenheit, sich mit dem zu identifizieren oder eine Empathie zu entwickeln. In Israel stellt man sich auf den Standpunkt, dass es eigentlich genügend Nahrungsmittel gibt, aber dass die Hamas die beschlagnahmt und irgendwo in den Tunnels versteckt und für sich behält, um eben im Ausland die Bilder zu produzieren und die Meldungen zu produzieren, die ihnen nützen, um das Anti-Israel-Image zu pflegen und zu verstärken.
Nun hat die EU-Kommission Sanktionen gegen Israel vorgeschlagen, wegen des Vorgehens im Gazastreifen. Sollten diese Sanktionen beschlossen werden, wie gefährlich wäre das für Israel?
Das wäre wirtschaftlich ziemlich gefährlich und auch unangenehm, weil die EU ist der wichtigste Handelspartner für Israel, also wichtiger als die USA. Die EU ist der wichtigste Partner für Technologie, also die ganze Hightech-Nation, Startup-Nation, die ist darauf angewiesen, mit Europa zusammenzuarbeiten. Deshalb wäre das ziemlich heftig für die Wirtschaft. Netanyahu hat letzte Woche in einer Rede, die ziemlich viel zu reden gab, hat er gesagt, Israel müsse zum Sparta werden, also eine hochgerüstete Nation, die auf den Krieg konzentriert ist, um autonom zu sein, also um nicht von den Rüstungsimporten aus anderen Ländern abhängig zu sein, müsse man das vermehrt selber produzieren.
Über die aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt sprach ich mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Heumann.
Ich danke Ihnen, Frau Amp.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die LGBTQ-Bewegung oder Regenbogen-Ideologie dringt in alle Lebensbereiche vor und sie macht auch vor den Kleinsten nicht Halt. In den Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird Vielfalt als oberstes Gebot vermittelt. Ein Mittel dafür sind queere Kinderbücher. Ein Bilderbuch aus dem Wiener Axe Verlag sorgt nun in der Schweiz für Aufsehen und Diskussionen. Das Buch heißt Wuschelkopf und Pupspopo und ist für Kinder ab 1,5 Jahren gedacht. In dem Buch gibt es Zeichnungen von Kindern, die auf Spiegeln sitzen, um sich ihre Genitalien anzuschauen, von Kindern, die sich gegenseitig ihre Genitalien zeigen, und dann gibt es auch noch hinter einer Klappe, die man öffnen muss, detaillierte Darstellungen von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen in unterschiedlichsten Erscheinungsformen und Altersgruppen. Immer dabei, fast auf jeder Seite, auch die Darstellung von Intersexuellen oder Transmenschen. Dieses Buch hat nun traurige Berühmtheit erlangt, weil es in einer Kita in der Schweiz vermutlich im Zusammenhang mit dem Buch zu einem sexuellen Übergriff unter Kleinkindern gekommen ist. Wie problematisch sind queere Bilderbücher? Darüber möchte ich reden mit Carla Etchenberg. Sie ist Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Didaktik der Biologie. Und sie engagiert sich seit Jahrzehnten für eine wissenschaftlich fundierte und werteorientierte Sexualaufklärung. Guten Tag, Frau Professor Etchenberg.
Ja, guten Tag, meinerseits auch.
Frau Professor Etchenberg, Sie kennen dieses queere Kinderbuch Wuschelkopf und Pupspopo. Sie haben ein Gutachten darüber geschrieben. Welche Gedanken und Gefühle hatten Sie, als Sie es zum ersten Mal angeschaut haben?
Zuerst hatte ich den Eindruck, dass es ein sehr munteres, kindgerechtes Büchlein, auch in der Aufmachung sehr praktisch für die Kita. Aber als ich mir dann die Bilder angeguckt habe, da kamen mir doch Bedenken, ob das nicht Bilder sind, die sexuelle Übergriffe durch Erwachsene auf Kinder befördern. Das Thema Queer, das ist natürlich sehr positiv, also die Vielfalt der Menschen darzustellen. Das ist alles in Ordnung. Das kann man aber auch ohne den Blick der Kinder auf die Geschlechtsorgane zu lenken. Und zwar systematisch auch auf Kinder, die sexuell aktiv sind. Warum präsentiert man in diesem Kontext Kinder, stellt sie zur Schau, als aktive Sexualwesen? Für wen sollen diese Bilder gut sein? Das ist die Sorge, die mich umtreibt, seitdem ich das Büchlein gründlich angeguckt habe.
Nun könnte man ja sagen, Kleinkinder und Kleinstkinder sind sowieso sehr neugierig und an ihrem Körper sehr interessiert. Das, was die Abbildungen zeigen, machen die früher oder später vielleicht sowieso. Also was ist schlimm daran, sie da quasi ein bisschen anzuleiten?
Wenn Kinder das von sich aus machen und neugierig sind, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da braucht man gar nichts gegen zu sagen. Aber die Frage ist, warum werden die zur Schau gestellt? Für wen? Wer soll sich die Bilder angucken? Die Kinder brauchen diese Bilder doch nicht. Es gibt ja auch Kinder, die wollen von sich aus sich gar nicht so um ihre Genitalien kümmern, müssen sie auch nicht. Und diese Bilder sind praktisch Vorbild. Sie setzen Normen für gesundes, normales, kindliches Verhalten. Das ist aber nur statistisch für einen Teil der Kinder richtig. Ich betone noch einmal die Frage, für wen sind diese Bilder?
Und was vermuten Sie, für wen diese Bilder in Wirklichkeit sind?
Da kann man ja nur vermuten, wenn man sich mit dem Thema sexueller Missbrauch ein bisschen näher beschäftigt hat. Jeder, der gewaltfrei an Kinder heran will, um irgendwelche sexuellen Aktivitäten mit ihnen zu haben, braucht Türöffner. Mit diesen Bildern, die harmlos wirken, die in jedem Buchgeschäft erhältlich sind, völlig unauffällig, kann jeder kaufen für wenig Geld, kann man sich mit dem Kind hinsetzen und kann anfangen, mit ihm diese Praktiken und diese Organe, die man da zu sehen bekommt, zu besprechen und sich dann langsam vortasten, ob das Kind Interesse hat an dem Thema. dann kann man weitermachen. Und wenn es kein Interesse hat, ja, dann muss man eventuell aufhören und eine andere Methode versuchen. Und das ist das, was mich beunruhigt. Die gibt es ja erst seit kurzem, diese expliziten Abbildungen von sexuell aktiven Kindern. Das gab es früher nicht. Es gab Büchlein, da wurden Kinder gezeigt, die sich zum Beispiel selbst erkunden, aber das taten die im Schutz eines Sonnenschirms. Also nicht vor den Augen eines Betrachters, wenn er pädosexuell motiviert ist, das auch als Stimulanz benutzen kann. Und vor allen Dingen waren das keine Bilder, die geeignet waren, mit Kindern den sexuellen Missbrauch oder Übergriffe einzuleiten.
Also, Sie sehen das Buch, wenn's schlecht läuft, als Türöffner für Pädophile. Was meinen Sie, ist dem Verlag das nicht bewusst geworden?
Das kann ich nicht beurteilen, ich kann auch nichts unterstellen, aber Menschen, die sich seit längerer Zeit mit dem Thema sexueller Missbrauch, der ja offenbar zunimmt, auch im privaten Umfeld, also Kirchen sind ja nur ein Ausschnitt des Problems gewesen, die müssen sich doch Gedanken darüber machen, was brauchen Menschen, die an Kinder sexuell sich ranmachen wollen. Da sind solche Bilder natürlich eine gute Möglichkeit. Aber ich kann nicht unterstellen, dass der Verlag das beabsichtigt, denn er sagt ja, dass es ihm um die Vielfalt geht. Die Vielfalt, die kann ich auch auf andere Weise an Kinder herantragen. Da muss ich keine Kinder zeigen, die auf dem Spiegel hocken und ihre Geschlechtsorgane begucken oder zwischen die Beine eines Mädchens gucken, das offenbar ein Mädchen ist, aber durch einen Penis eindeutig als intersexuell zu erkennen ist. Da verstehe ich nicht, was das für einen Sinn haben soll.
Sie haben ja ein Gutachten über dieses Buch geschrieben. Wie kam es dazu? Wer hat das Gutachten angefordert?
Es kam eine Anregung aus der Schweiz, wo dieser Vorfall in einer Kita mit dem Buch in Verbindung gebracht wurde. Und da wurde ich gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Und dann habe ich mir das Buch besorgt und war selber erschrocken darüber, was da für Bilder drin waren. Und das ist ja nicht nur dieses Buch. Der Axe Verlag hat ja auch das Buch Bruno will hoch hinaus und Lina, die Entdeckerin. Da sind solche Bilder in noch krasserer Weise zu sehen. Und dann haben Eltern das Problem, dass ihre eigenen Kinder, die vielleicht gar nicht so interessiert sind, nicht so intensiv sich damit beschäftigen wollen, dass die neue Normen gesetzt bekommen. Wir hatten früher Normen, das dürfen Kinder nicht, das sollst du nicht, das tut man nicht. Heute ist offenbar die Tendenz dahin, das musst du tun, wenn du dich normal und gesund entwickeln willst. Das sind ja wieder Normen und die hatten wir Gott sei Dank eigentlich mal irgendwann in der Sexualerziehung abgelegt.
Sie haben den Vorfall in einer Schweizer Kita erwähnt, wo es zum Übergriff zwischen zwei Kleinkindern gekommen ist. Was genau ist da passiert?
Es geht darum, dass für kleine Jungen plötzlich der Penis interessant geworden ist. Aber was nun genau passiert ist, weiß ich nicht. Es gibt in dem Buch auch keine Abbildung, die genau eine solche Szene darstellt, dass zwei Jungen oder ein Junge bei dem anderen irgendetwas an dem Penis manipuliert. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber das Grundproblem bleibt ja immer noch, was sollen diese Bilder in der Kita? Was sollen die Kinder lernen? Dass es Vielfalt gibt, selbstverständlich, aber dafür kann man andere Bilder und andere Texte nehmen. Interessant ist ja, dass bei dem Buch Wuschelkopf und Pupspopo eine Klappe ist, wo die Vulva, also die weiblichen Genitalien und die männlichen Genitalien hinter einer Klappe dargestellt sind, in ihrer Vielfalt, also beschnitten, intersexuell, alt, jung, aber keinerlei Benennung dazu geliefert wird. Es muss also ein Erwachsener dem Kind erklären. Und damit sind die mittendrin in dem Gespräch über die Vulva und die Geschlechtsorgane beim Jungen. Und dann halt dazu diese Bilder, wenn es für die Kinder zu unklar war. Diese Bilder sind nämlich etwas unscharf gezeichnet. Dann kommt der Spiegel. Dann gucken wir uns doch das mal im Spiegel an. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ich bin sehr dafür, dass Kinder sexuell aufgeklärt werden. In einem bestimmten Rahmen, schon von der Kita an. Aber dieses Heranführen an ein Interesse an den Geschlechtsorganen, an den eigenen und an andere Leute Geschlechtsorgane, das ist für mich ein bisschen pädagogisch bedenklich.
Also bei dem Vorfall in der Schweiz ging es ja darum, dass ein 4-jähriger Junge einem kleineren Jungen wohl zu nahe gekommen sein soll. Also der 4-jährige soll den Penis des Kleineren in den Mund genommen haben und daran gesaugt haben. Die Mutter hat Anzeige erstattet. Hat die Mutter richtig reagiert oder überreagiert?
Das kann ich nicht beurteilen. Wenn die Mutter sehr wütend war und sagt, wenn ich ein Kind in die Kita schicke, dann erwarte ich, dass dieses Kind beschützt wird, dass es bewahrt wird vor negativen Erlebnissen, sondern dass es positive Erlebnisse hat, konstruktive, die weiterführen und nicht Erfahrungen macht, wo es zu Hause eventuell traumatisiert oder überneugierig auf einmal neue Verhaltensweisen zeigt. Und das ist Sache der Mutter, die hat sich sehr wahrscheinlich beraten lassen, ob das möglich ist. Dann finde ich, ist das ihr gutes Recht, dagegen vorzugehen. Und vor allen Dingen, was ich gut finde, interessant finde, dass durch diesen Fall zum ersten Mal dieses Problem in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass man Kinder als Sexualwesen zur Schau stellt.
In dieser Kita war eben auch dieses Buch Wuschelkopf und Pupspopo vorhanden und wurde dort offenbar von den Kindern angeschaut. Sie kennen das Buch genauer. Inwieweit gibt das Buch denn eine Anleitung in der Richtung, in der Missbrauchsfall geschehen ist?
Diese Abbildung, dass zwei Jungen das miteinander machen, diese Abbildung ist in dem Buch nicht drin. Aber das Interesse wird auf die Genitalien gelenkt. Und es gibt auch ein Blatt in dem Buch, wo Schmecken und Lecken dargestellt wird, aber nicht im Zusammenhang mit Geschlechtsorganen. Aber da wird dieses Schmecken und Lecken als besondere schöne Sinneserfahrung dargestellt. Und für meine Begriffe ist es ganz naheliegend, dass Kinder dann so etwas machen. Natürlich machen Kinder das nach. Möglicherweise haben die ja auch bereits zu Hause aus Versehen oder mit Absicht, keine Ahnung, längst Pornobilder gesehen. Das können ja Kinder heute übers Internet. Ist ja gar keine Zugangssperre mehr. Und dann wird das kombiniert. Und wenn man dann den Eindruck hat oder ein Kind den Eindruck hat, oh, unsere Erzieherinnen finden das auch noch gut, da haben die gar nichts gegen, sonst würden die uns das ja nicht zeigen. Ja, dann machen die das nach. Und das kann doch nicht Sinn einer Kita-Erziehung sein. Das ist Sache der Eltern, vor allen Dingen die Einstellung zu sexuellen Dingen zu beeinflussen. Das ist ihr gutes Recht und nicht das Recht einer Kita.
Ab welchem Alter wäre es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, Kinder sexualpädagogisch zu begleiten, aufzuklären?
Sexualpädagogisch begleitet müssen die werden von klein auf an. Und wenn sie dann anfangen, Fragen zu stellen, dann sollen sie auch korrekte Antworten bekommen, aber natürlich nur in dem Umfang, wie sie verstehen und wie sie es auch hören wollen. Und pädagogisch nicht vertretbar finde ich, dass heutzutage an die Kita-Kinder Fragen herangetragen werden. Also, wenn zum Beispiel als Frauen verkleidete Männer in die Kita kommen, dann provoziert man ja bei den Kindern Fragen. Das sind gar nicht deren eigene Fragen. Und dann sagt man, ja, wir beantworten doch nur die kindlichen Fragen. Das ist doch wohl richtig. Das ist doch nicht Aufgabe der Kita. Oder man sagt, doch, es ist Aufgabe der Kita. Das ist ein Teil unserer politischen Bildung, was wir da machen. Aber dann ist das für mich nicht mehr das, was man unter Sexualaufklärung versteht in der Kita. Dann ist das eine andere Schublade. Da muss man das auch ehrlich sagen. Wir verfolgen gesellschaftspolitische Ziele. Das hat mit dem Bedürfnis der Kinder nach sexueller Aufklärung gar nichts mehr zu tun. Das sind politische Ziele.
Über queere Bilderbücher für Kleinstkinder sprach ich mit der früheren Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin Professor Carla Etchenberg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit.
Und das war Kontrafunk aktuell am Freitag. Wir sprachen mit Roland Tichy, Kai Achim Schönbach, Pierre Heumann und Professor Carla Etchenbach. In unserer Sendung Mann und Frau geht es heute unter anderem um den Mord an Charlie Kirk und die Reaktionen darauf, um Mädchenverstümmelung in Berlin und um die drohende Wehrpflicht. Mann und Frau hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.